Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Heute ist Freitag, der 10. Mai und ich bin so froh. Ich bin so froh, dass endlich alles wieder in der Reihe ist. Das Chaos ist vorbei. Ich weiß nicht, was wir die letzten Tage gemacht haben, aber ich bin froh, dass wir zur Normalität zurückkommen. Und deswegen begrüße ich jetzt in Berlin Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
Ja, guten Morgen. Ich kann sagen, also ich glaube, meine Stimme liefert wie immer Antworten. Und dabei belassen wir es. Guten Morgen.
Ich finde auch.
Hallo an alle.
Damit belassen wir es. Wir begrüßen ja gleich noch einen fantastischen Gast hier, der natürlich dafür sorgen wird, dass hier alles auch weiter in Ordnung ist, weil sonst kriegen wir auch Ärger mit ihm. Aber vorher müssen wir noch ein paar Sachen hier abarbeiten. Unter anderem das hier.
MML International.
Also die Kurzform ist, Bayer Leverkusen steht im Finale, 2:2 gegen AS Rom, im Finale in Dublin gegen Bergamo. Ich fange etwas, ich sag mal, behäbig an, weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, Bayer Leverkusen doing Bayer Leverkusen things, denn es stand natürlich 0:2. Klar, ich würde mal sagen, unglückliche, aber auf jeden Fall völlig berechtigte Elfmeter durch Paredes haben den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt, denn Bayer Leverkusen hatte alleine 32:11 Schüsse, davon 13 aufs Tor und was noch frappierender ist, 18 Schüsse innerhalb des Strafraums, 5 nur hatte AS Rom, Chancen über Chancen. Bayer Leverkusen war klar die bessere Mannschaft und das, obwohl man in der Startaufstellung auf Stanisic, auf Boniface, auf Wirtz, auf Andrich, auf Schick, auf Teller, auf Kosunu verzichten konnte. Es wurde also hardcore rotiert und dann stand es dann eben trotz dieser großartigen Chancen, trotz der großartigen Möglichkeiten, die Bayer Leverkusen hatte, und da waren wirklich einige heftige Chancen dabei. 0:2, das Ergebnis vom Hinspiel also egalisiert. Und was sage ich? Bayer Leverkusen doing Bayer Leverkusen things. In der 82. Minute gab es den Anschlusstreffer, das 1:2 durch Mancini. Damit war das Tor in Richtung Dublin, in Richtung Finale natürlich offen. Und dann kommt es halt, wie es immer kommen muss, 90+7. Damit ist Bayer Leverkusen weiterhin ungeschlagen, auch im 49. Spiel. Stanisic ist der Torschütze, 2:2 am Ende. Kurz danach wurde abgepfiffen und ganz Leverkusen versank in einer riesigen Party. Und ich habe schon gesagt, Pierre-Emerick Aubameyang, unser alter Freund aus Dortmund, ist mit Marseille nicht ins UEFA Europa League Finale eingezogen. Am Ende gab es Tränen, weil Atalanta Bergamo klar und deutlich und auch verdient mit 3:0 gewonnen hat und damit das Ergebnis, das 1:1 aus dem Hinspiel eben für sich nutzen konnte, um ins Finale nach Dublin einzuziehen. Also, Bayer Leverkusen auf dem Weg zum Triple trifft im Finale auf Atalanta Bergamo, die nächste italienische Mannschaft. Schweres Spiel, ohne Frage, aber das ist ein Finale immer. Insofern, man ist also im DFB-Pokalfinale, man ist im Europa-League-Finale und man ist deutscher Meister. 3 Titel winken dem Team von Xabi Alonso. Mal schauen, wie es am Ende ausgeht.
Weiber, immer Weiber.
Doppelchance vertan wäre die eine Variante. Man könnte aber auch sagen, der Pokal der Frauen bleibt weiterhin in der Hand von Dauersieger VfL Wolfsburg. So einfach ist es doch zusammengefasst, oder?
Ja, absolut. Haben gestern mit 2:0 gegen die Bayern gewonnen, sind jetzt zum 10. Mal in Folge Pokalsieger. Und es stand ja über dieser Partie oder über diesem DFB-Pokalfinale der Begriff Wachablösung im deutschen Frauenfußball. In der Liga haben die Bayern die Meisterschaft geholt. Sie haben im direkten Duell den VfL Wolfsburg wirklich besiegt und auch dominiert. Und dementsprechend dachte man, wenn sie jetzt auch noch das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Double holen, dann kann man hinter dem Fragezeichen, hinter der Wachablösung auch ein Ausrufezeichen machen. Das ist ausgeblieben. Und ich glaube, das ist auch unterm Strich vollkommen verdient so gewesen. Denn der VfL Wolfsburg hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat wieder VfL Wolfsburg Fußball gespielt. Sehr, sehr dominant, physisch extrem stark. Und ja, ich glaube, das war ein kleines Hallo, wir sind auch noch da und uns darf man nicht abschreiben. Und ich glaube, das ist für den deutschen Frauenfußball an sich super, dass es eben nicht zu dieser Wachablösung kommt, sondern dass es da weiterhin diesen Zweikampf gibt, eventuell ja bald einen Drei- oder Vierkampf. Ich glaube, das ist für die Qualität der Liga und für die Qualität des deutschen Frauenfußballs immens wichtig. Und von daher herzlichen Glückwunsch an den VfL Wolfsburg.
Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
Ja, Mike hat es ja gerade eben schon angesprochen. Nach dieser spektakulären internationalen Woche widmen wir uns jetzt wieder so ein bisschen dem Tagesgeschäft. Ne? Der 33. Bundesligaspieltag steht an und ein paar Entscheidungen stehen ja auch noch aus. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute wieder einen Gast parat haben. Und vielleicht habt ihr ihn auch schon ein wenig kichern gehört im Hintergrund. Wir haben ihn extrem lieb. Er ist Gründungsmitglied der MML-Familie. Ohne ihn wäre ich nicht hier. Und er bereichert auch einfach jedes Gespräch rund um den Fußball. Markus Lanz würde sagen, ihm ist außerdem auch noch ein fantastisches Buch gelungen. Es trägt den Titel Nachspielzeiten, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Auch darüber gilt es natürlich gleich zu reden. Vorher aber erstmal ein herzliches Hallo und einen ganz dicken Kuss an unseren Lukas Vogelsang. Hallo.
Guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Es ist ja schon ein bisschen her. Und ich habe mich auf dieses Daily eingestimmt, indem ich gestern Nachmittag am Herrentag noch sehr lange beim echten Amateurfußball in Berlin war. Es war, haltet euch fest, ich war beim Defendo Berlin Pokalfinale der Ü32 Männer. Es war ein Spandauer Derby. SSC Teutonia gegen SC Starken. Und dir, liebe Lena, habe ich noch eine fantastische Beobachtung mitgebracht, weil wir uns ja bei Hertha kennengelernt haben. Du musst dir vorstellen, es waren dort 2000 Fans im Stadion. Und die einen waren komplett, die eine Hälfte war komplett in grün gekleidet, die andere in blau-weiß, einmal Starke, einmal Teutonia. Und sie haben sich 90 Minuten lang gegenseitig mit Schmähbesängen bedacht, nur damit am Samstag alle zusammen wieder in die Ostkurve gehen können. Weil sie sind natürlich alle Herthaner am Ende gewesen. Sie waren nur für diesen einen Moment Starkner und Teutonen. Und es war fantastisch. Und der Außenseiter aus Hakenfelde, aus Spandau, Teutonia, bei denen ich selber groß geworden bin, viele Freunde von mir spielen, da hat gewonnen. Und ich habe mich da eingestimmt aufs Bundesliga-Wochenende. Ich komme mit viel Fußball-Rückenwind aus dieser Woche.
Fantastisch. Ich frage jetzt auch gar nicht nach, warum in Berlin der Vatertag Herrentag heißt, das schenke ich mir, aber bevor
das habe ich von Markus Seifert und Markus Feldenkirchen gelernt. Also Vatertag, Herrentag, Bollerwagen, ja, oder?
Interessant, auf jeden Fall. Bevor wir ins Tagesgeschäft abdriften und uns später mit deinem Buch auseinandersetzen werden, wie hast du diese irre Champions League Woche verfolgt? Ich meine, die Messlatte bei uns ist super hoch. Wir haben mit den Elevator Boys zusammen Fußball geguckt. Was hast du gemacht?
Ja, ich war ja auf Lesereise und ich war beim VfB Stuttgart, wo ja ohnehin Champions League Stimmung ist, und habe dann mir im Hotel, im Airport Hotel in Stuttgart die zweite Halbzeit angeschaut und dort das Mats Hummels Tor gesehen und war aber noch so ein bisschen von Euphorie getragen aus der vergangenen Woche, als wir zusammen alle beim Hinspiel im Westfalenstadion waren. Also so ein bisschen Champions League Gefühl waberte auch in mir, und dann siehst du dieses Rückspiel und freust dich und denkst dann, naja, kann diese Geschichte wirklich so ausgehen? Kann der Fußball wirklich die besten Geschichten schreiben? Und am Ende hast du 11 Jahre nach Wembley wieder Bayern und Dortmund in Wembley. Und ich bin tatsächlich am Mittwochmorgen dann aufgewacht mit dem Gefühl, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die Bayern das nicht ziehen werden. Und dann sah es ja lange so aus. Und wir haben es bei uns am Berolina Platz draußen geschaut mit 200 Menschen, die auch dem FC Bayern die Daumen gedrückt haben. Und dann schaust du dir das an und dann dieses fantastische Tor von Davis, und am Ende denkst du, ach scheiße, da macht der Hummels eigentlich den Hummels aus 2014 und schießt das entscheidende Kopfballtor oder erzielt das entscheidende Kopfballtor gegen die Franzosen. Aber der Neuer macht halt nur 89 Minuten lang den Neuer, den wir gebraucht haben, macht am Ende den Kahn. Also so habe ich das verfolgt und finde es jetzt aber auch eigentlich die bessere Finalausgangslage für den BVB, dass sie gegen Real Madrid antreten müssen.
Ja, das glaube ich auch.
Das glauben viele. Also ich glaube, sehr, sehr viele Borussen, denen ist am Mittwochabend ein Stein vom Herzen gefallen, weil sie, glaube ich, ich glaube, das wäre zu viel gewesen. ich glaube, es wäre zu viel gewesen, wieder gegen die Bayern. Und wir wissen, wie Borussia Dortmund in Spielen gegen die Bayern auch normalerweise in der Bundesliga auftritt. Das ist einfach zu viel Kopf. Und gegen Real Madrid, also lieber 5-0 gegen Real verlieren, ja, als 1-0 gegen die Bayern.
Unser Redaktionsmitarbeiter, Lena hat das mir ja mittlerweile übernommen. City8 hat ja geschrieben, ihn erinnert das extrem an 2005. Liverpool, die als geschworene Einheit aber nur Fünfter in der Liga, damals nach Istanbul gereist sind, gegen den AC Mailand, der sozusagen als die Übermannschaft anreist. Also Borussia Dortmund ist in diesem Finale Liverpool 2005 und Real Madrid ist AC Mailand, also es liegen alle Chancen bei dieser Mannschaft. Und ich muss nochmal Spiegel Online wirklich loben für der Matzwinner.
Ja.
Fantastisch.
Ja, und ich glaube, am Ende kann man es auch da auf den Nenner bringen. Eine Niederlage gegen Real Madrid wird nicht so schmerzhaft sein wie eine Niederlage gegen Bayern München. Aber ein Sieg gegen Real Madrid wird weitaus größer sein als ein Sieg gegen Bayern München im Champions League Finale.
So, und weil wir ja jetzt auch gleich zur Bundesliga kommen, aber was machen die Bilder aus der Dortmunder Kabine mit dem ersten FC Union? Also die sehen dann den Ersatztorhüter einmal komplett über den Tisch in der Kabine rutschen, alle lachen sich kaputt, alle sind besoffen und die Unioner wissen, von diesen Dortmundern brauchen wir am Wochenende Schützenhilfe gegen Mainz. Also wie hat Union die Bilder aus Paris aufgenommen? Das hat mich interessiert. Das hat mich wirklich am meisten an diesem Abend interessiert.
Gehen wir jetzt aber rein, Lena, auch, ne? Ich meine, wenn wir schon da sind.
So ist es. Eine herausragende Überleitung, lieber Herr Vogelsang. Wir kommen nämlich zu unserer ersten Partie, denn die Kölner empfangen eben Union Berlin morgen um 15.30 Uhr. Es ist die allerletzte Chance für den FC, die Klasse zu halten. Die Kölner müssen gewinnen, um nicht direkt abzusteigen. Die Brisanz könnte natürlich kaum größer sein, denn du hast es angesprochen, auch Union bangt ja weiterhin um den Klassenerhalt und die Köpenicker haben ja nochmal reagiert und sich eben von Trainer Nenad Bjelica getrennt. Und wir wissen ja alle, Lukas, dein Herz ist blau-weiß, du bist Herthaner und von daher hast du sicherlich auch einen ganz besonderen Blick auf Union Berlin und eventuell auch auf diese Partie. Die Frage ist nur, wie sieht dieser aus?
Ja, also die fantastische Pointe wäre natürlich die von uns allen herbeigesehnte Relegation Union Berlin gegen Hertha BSC Berlin gewesen. Da es das aber nicht wird, da es Hertha BSC, wie von mir prognostiziert, maximal auf den 8. Platz schaffen wird in dieser Saison, würde ich mich auch für den ersten FC Union freuen, wenn sie in der Liga bleiben würden. Aber es ist natürlich eine denkbar undankbare Konstellation, gerade jetzt nach dem Spiel gegen den VfL Bochum. Ich habe mit einigen Unionern, ich habe auch bei mir in der Autorennationalmannschaft ein, zwei Freunde, die regelmäßig auch auf der Waldseite stehen und die haben gesagt, so eine Halbzeit wie gegen Bochum, das gab es nicht mal in den tristesten Drittliga-Zeiten, dass ein Gast nach Köpenick kam und sie nach Strich und Faden vorgeführt hat, mit 3-0 geführt hat zur Halbzeit und mit diesem Gefühl, obwohl du zurückkamst, aber ja eben auch ein Comeback gefeiert hast, das nicht gehalten hat. Also du hast es ja nicht geschafft, ein 3-3 zu erzielen oder ein 4-4, sondern du hast verloren zu Hause gegen den aus Köpenicker Sicht schlagbaren VfL Bochum. Und mit diesem Gefühl der Niederlage und der zweiten Trainerentlassung fährst du nach Köln, die ein letztes Mal das Heimpublikum in ihrem Rücken haben, die einfach wirklich komplett mit dem Rücken zur Wand stehen. Also ich finde, die Ausgangslage ist noch ein bisschen beschissener für Union als für die Kölner. Was ich aber von dem Spiel erwarte, ist eigentlich so ein ganz hässliches 0-0 oder 1-1. Weil wenn man nochmal auf die Tabelle schaut und sich die Tore und Gegentore anschaut, es ist ja so, dass man denkt, naja, so ein Abstiegskandidat oder die Abstiegskandidaten Union, Köln, die müssten ja wahnsinnig viele Gegentore kassieren. Das tun sie aber gar nicht im Vergleich zu allen anderen Teams, die da unten mit drinstehen, also sogar bis ins Tabellenmittelfeld hinein. Es krankt ja bei beiden wahnsinnig in der Offensive. Also Union hat 29 Tore geschossen in 32 Spielen und Köln 24. Also das ist ja nix. Also wer soll denn da plötzlich treffen? Deshalb glaube ich, sie stehen beide mit dem Rücken zur Wand. Die Kölner werden nach vorne gepeitscht, die Unioner kommen mit dem Mute Verzweiflung, aber es trifft einfach niemand das Tor. Deswegen wird es ein relativ ekelhaftes 0-0, 1-1 Bundesliga-Abstiegskrampfspiel.
Klingt richtig geil.
Ja, Werbung für die Bundesliga. Es ist ja nun mal so, ich habe das, glaube ich, nach dem Spiel der Kölner gegen Freiburg gesagt, sie wollen, aber sie können nicht. und sie haben das nicht im Kader. Das ist das wesentlich größere Dilemma für mich, weil bei Union haben sie es ja im Kader. Also sie haben 5, 6 Leute vorne, eigentlich als Offensivkräfte, die Tore eigentlich schießen müssen und können. Es krankt halt an der Spielphilosophie, die sie jetzt lange in dieser Saison gemacht haben. Sehr, sehr viele offensiv und spielerisch gute, individuelle, tolle Spieler müssen einen Fußball spielen, der nicht zu ihnen passt. Und das ist, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum sie auch das Tor nicht mehr treffen. Weil sie haben sich ja jetzt gegen Bochum die erste Halbzeit nicht, aber in der zweiten Halbzeit haben sie ja immerhin dann die Tore ja auch gemacht, sind rangekommen, endlich mal wieder mehr als 2 innerhalb einer Partie. Und sie hatten auch Spiele, wo sie wirklich 18 Torschüsse hatten, aber das Tor nicht getroffen haben. Und ich glaube so ein bisschen, dass zumindest von der Kaderqualität in Kombination mit diesem Impuls, jetzt jemanden Neues an der Seitenlinie zu haben, ich habe ein leichtes Union-Gefühl. 1-0 für Union, jetzt kein Zauberfußball, aber ich glaube, sie haben noch mehr Möglichkeiten, rein von der Kaderstärke und von den Spielern, die sie haben, irgendwie das Tor zu treffen. Und das ist beim FC einfach nicht so.
Du weißt einfach, du hast bei deiner offensiven Kaderplanung versagt, wenn die Schlagzeile irgendwann ist, Davy Selke fehlt. Also und auf der anderen Seite so finde ich es aber schwierig für eine Unioner Mannschaft, die waren verunsichert, weil irgendwann sich der Urs Fischer Ball aufgelöst hatte. Dann hat Nenad Bjelica ja eher so nach dem Motto gecoacht, geht's raus und spielt's Fußball. Also so fast Otto Rehhage, ne? Hier ist ein Ball, 11 gegen 11 im Training, wir machen das schon irgendwie und am Wochenende hilft uns der liebe Gott. Und jetzt kommt mit Marco Grote ja der Trainer zurück, der ja schon einmal den Interimstrainer gegeben hat zwischen Urs Fischer und Nenad Bjelica, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist ja gar keine Handschrift mehr, an der man sich als Spieler irgendwie orientieren will. Also mit welcher Taktik und welchen Spielern wollen die in dieses Spiel gehen? Deshalb glaube ich tatsächlich wirklich an so ein krampfiges Unentschieden. Das andere ist natürlich, und das wäre der typische MML-Fluch, beide haben gefühlt, sind beide so schlecht aufgestellt, dass es ein Scheibenschießen wird. Aber das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen.
Wir schauen mal, wie es beim nächsten Spiel so aussieht. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Morgen 15:30 Uhr. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils eine extrem enttäuschende Saison spielen. Was ein bisschen komisch klingt bei Eintracht Frankfurt, die sich ja möglicherweise immer noch, wenn Borussia Dortmund mitspielt, für die Champions League qualifizieren können. Aber der Reihe nach, die einen zittern im Abstiegskampf, die anderen sind so gut wie sicher im europäischen Geschäft. Mit einem Sieg kann die Borussia immerhin nicht mehr absteigen, aber 3 Punkte sind am Niederrhein ja zur absoluten Seltenheit geworden. Die Fohlen haben in dieser Saison erst 7 Spiele gewonnen. Wahnsinn, was für eine crazy Saison. Aber an dich die Frage, Lukas, machen sie am Wochenende trotzdem den Klassenerhalt klar?
Ich finde es aus psychologischer Sicht ein ganz interessantes, aber auch ganz gefährliches Spiel. Weil Borussia Mönchengladbach hat, Stand jetzt, 2 Spieltage vor Schluss, 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, auf Mainz 05. Und Eintracht Frankfurt hat 4 Punkte Vorsprung auf den 7. Freiburg. Das heißt, beide können sich ja schon so ganz trügerisch in Sicherheit wiegen. Die Eintracht kann sagen, ach komm, der 6. Platz ist eigentlich sicher. Freiburg muss ja nur noch einmal Punkte lassen. Und die Gladbacher können auch sagen, ja, so richtig rutschen wir nicht mehr unten rein. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Ausgangslage, die aber auch dazu führen kann, dass entweder so ein Spiel wird, wo total gemauert wird oder wo sie alle taktischen Fesseln gehen lassen. Aber beide sind nicht durch. Eintracht ist noch nicht safe 6. und Gladbach ist noch nicht safe nicht abgestiegen. Das heißt, es kann doch auch total lähmend sein. Also so ein Spiel, weißt du, wo die Fans auf der Tribüne eher mit 1,5 Augen auf die anderen Stadien gucken als auf die eigene Mannschaft. Und dann ist es tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen der Gipfel der Enttäuschten, weil auch die Eintracht, die gehören nicht so richtig zum Establishment, aber sie sind auch zu gut fürs Mittelmaß. Und die Gladbacher wären, glaube ich, ganz gern da, wo die Frankfurter jetzt sind. Aber auch da, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lena, entweder es wird so ein Krampf oder es wird so ein typischer Sommerkick, wo so nach den ersten beiden Toren alle Fesseln gelöst werden und dann gibt es einfach eine Torschwemme, also so ein typisches 33. Spieltagsspiel.
Also ich würde eher mit dem krampfigen Spiel gehen, weil was beide Mannschaften für mich überhaupt nicht ausstrahlen, ist jedwede Form von Leichtigkeit. Mhm. Und zwar schon die komplette Saison über hinweg. Also sich Fußballspiele von diesen beiden Mannschaften anzuschauen, ist ein Krampf und macht keinen Spaß. Und dass dann trotzdem Eintracht Frankfurt auf dem 6. Tabellenplatz ist mit 45 Punkten, nochmal kurz, ne? Die Dortmunder haben 60 und sind Fünfter. Also für mich ist Eintracht Frankfurt der Seismograf für diese Bundesliga-Saison. Sehr viel Durchschnitt bis unterer Durchschnitt und ein paar Ausreißer nach oben.
Was auch so schade ist, weil man sich ja gerade von den Trainerfiguren Dino Topmöller und Seoane sehr viel erhofft hatte. An beiden Standorten. Und ich auch als neutraler Fan, ich gedacht habe, das könnten somit die Überraschungsteams sein, wenn die ihre Kader in den Griff bekommen. Und ich finde, Dino Topmöller sieht mittlerweile oft so aus wie das Frankfurter Bahnhofsviertel als Mensch und relativ ratlos auch. Und Seoane hat auch jeglichen Glanz, den er mal irgendwann in Leverkusen zwischendurch hatte, verloren. Aber zumindest sind sich die Frankfurter bewusst, dass es um alles geht. Und vielleicht ist das der psychologische Vorteil bei einem Auswärtsspiel, weil Faris Chaibi, den ich ja sehr mag als Spieler, bei der Eintracht, einer der Lichtblicke auch der letzten Woche, hat gesagt, der ganze Mannschaft ist bewusst, wie wichtig dieses Spiel ist. Gemessen an der Ausgangslage, alles in der eigenen Hand zu haben, ist es vielleicht das wichtigste Spiel der Saison. Und ich glaube, an diesem Zitat muss sich dann die Eintracht messen lassen. Also in der Kabine scheint der Groschen schon gefallen zu sein.
Und natürlich Hoffnungsschimmer auch Hugo Ekitike oder wie Mike ihn nennt, Ekitike. der fängt jetzt langsam an zu treffen. Ne? Also er fängt jetzt langsam an zu treffen und es blitzt so ein wenig auf. Das, was er eigentlich kann, er ist wahnsinnig unfit nach Frankfurt gekommen. Mhm. Also der konnte kaum irgendwie 30 Minuten spielen. Und das sage ich wirklich ohne zu übertreiben. Das haben interne Stimmen bei Eintracht Frankfurt so nach außen getragen. Und je länger die Saison
hinter vorgehaltener Hand.
Ja, und je länger diese Saison jetzt geht, desto fitter wird er halt. Und dann siehst du halt, was das eigentlich für ein geiler Kicker ist. Ne? Also ich glaube, also auch hier krampfiges Gefühl. Mhm. Ich glaube aber eher mit einer Tendenz in Richtung Eintracht Frankfurt, weil da für mich gerade zumindest so diese Geschichte Ekitike, der jetzt plötzlich fit ist und gut ist, dann hast du Chaibi angesprochen, mit viel Tempo, mit viel Physis, werden die diesen einer Lethargie labende Mannschaft, wie es jetzt Borussia Mönchengladbach ist, werden sie, glaube ich, ärgern können. Auch hier tippe ich eher aber auf ein enges Ergebnis 2-1 für Eintracht Frankfurt.
Und können wir bitte kurz festhalten, dass in der Nähe der EZB und natürlich auch im Deutsche Bank Park nicht der Groschen fällt, sondern mal mindestens der Cent, aber eigentlich eher der Euro.
Okay.
Wir machen weiter. Lukas, darauf einfach nicht reagieren, weil also.
Mann, ich wollte eigentlich sagen, dass Ekitike, glaube ich, in der vergangenen Woche mehr Tore geschossen hat als seine ganzen Star-Kollegen von PSG. Ja? Das muss man halt auch mal festhalten.
Ja.
Das ist auf jeden Fall der PSG-Spieler, der am besten drauf ist. Oder jetzt ja nicht mehr PSG-Spieler. Aber den hätten sie gebrauchen können gegen Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund, wir kommen zum Topspiel. Die müssen nämlich nach Mainz morgen Abend um 18.30 Uhr. Und Mainz gegen Dortmund. Da war doch was, ne? Es gibt nahezu kein Duell der beiden Teams, das nicht eine Geschichte hervorgerufen hat. Liebe Grüße an den 27. Mai des letzten Jahres. Jetzt ist die Situation aber durchaus eine andere. Dortmund kann keinen Meistertitel mehr verspielen und für Mainz geht es eben um alles. Denn auch wenn die 05er zuletzt echt gut drauf waren, aktuell sind sie noch auf dem Relegationsplatz. Und Lukas, wir wissen ja, der Fußball schreibt die besten Geschichten. Welche Geschichte würdest du dir denn für dieses Spiel am Samstagabend wünschen?
Also wir alle haben die Bilder aus Paris gesehen. Und jetzt würde man ja denken, da kommt noch eine halb besoffene Borussia Dortmund-Mannschaft nach Mainz und wird das Ding auf jeden Fall einfach herschenken. Aber ich sehe es, glaube ich, anders. Also die Mannschaft mit der größten Euphoriewelle im Moment im europäischen Fußball kommt nach Mainz, hat nichts mehr zu verlieren. Die stehen im Champions-League-Finale. Die sind sicher in der Champions-League nächste Saison, egal ob sie gegen Real verlieren. Und vor allen Dingen haben sie im Rücken das Augsburg-Spiel zu Hause als absolute Blaupause. Da ging es auch noch für Augsburg ums internationale Geschäft. Und Terzic hat gesagt, pass auf, ich nehme alle raus bis auf Kobel. Ich lasse mit 10 anderen Feldspielern spielen, unter anderem Moukoko, Beino Gittens, auch unseren neuen Freund hier, den jungen Wädchen, ja, der ja Abitur geschrieben hat am Dienstag und dann noch hinterherfliegen konnte nach Paris, der zusammen mit Marco Reus ein kongeniales Duo im Mittelfeld plötzlich bilden könnte. Und die haben alle Bock. Und die spielen ohne Ballast. Und gerade bei Borussia Dortmund hat man gesehen in der Saison, was das wert ist, diesen Rucksack nicht mehr zu tragen. Diese Wackersteine, die sie immer nach unten gezogen haben. Wenn diese Mannschaft befreit ist, spielt die fantastischen Fußball. Und Mainz muss zu Hause gewinnen, weil noch so viel los ist in der Abstiegszone. Also ich glaube, rein aus psychologischer Sicht kann das ein richtiges Debakel werden für Mainz 05, weil die Anspannung halt bei den 05ern liegt.
Sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, das wird ein deutlicher Sieg für Borussia Dortmund, weil sie halt ihre BVB-igkeit nicht auf den Platz bringen, wenn sie halt, warum lachst du? Wegen meiner Stimme?
Nee, überhaupt, nein, überhaupt nicht, weil ich das total, weil ich das, diese BVB-igkeit, genau das ist es. Weil wir uns so lustig gemacht haben über diese Mannschaft und jetzt ist die halt genau die Truppe, wo man sagt, okay, da kann jeder, da ist ja jeder auch am Ball. Besser als jeder 05er. Und ich meine das gar nicht despektierlich den Mainzern gegenüber, weil das die, ich mag die Mainzer Truppe und ich wünsche denen den Klassenerhalt. Ja, diese Bo-Bo-Geschichte ist einfach sehr, sehr toll. Aber in diesem Spiel glaube ich einfach, wenn Moukoko und Beino Gittens und Reus und der Wädchen da vorne einfach sagen, komm, wir zocken jetzt. Ja, die können ja im besten Sinne zocken. Weil es ist ja egal, ob du 1-1 spielst oder 1-2 verlierst. Es wird dir niemand einen Strick draus drehen. Also gewinnen sie das 4-1.
Genau, und dann ist es eventuell die genau umgekehrte Geschichte zum 34. Spieltag der vergangenen Saison, ne? Wo halt die Mainzer nach Dortmund gekommen sind, einfach Bock hatten zu zocken und genau so haben sie halt gespielt, ne? Und da ging es halt bei Borussia Dortmund um alles. Also gleiches Spiel, umgekehrte Vorzeichen diesmal und ich glaube mit dem ähnlichen Ausgang, dass die Mannschaft, die halt Bock hat zu zocken und nichts zu verlieren hat, wird dieses Spiel gewinnen.
Übrigens sieht man daran mal, wie wichtig doch das Spiel 1. FC Köln gegen Union Berlin ist für den 1. FC Köln. Denn wir haben gerade gelernt, Mainz 05 spielt gegen Borussia Dortmund. Und wir lernen jetzt VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen. Damit sind wir schon am Sonntag um 19.30 Uhr. Und eigentlich ist die Ausgangslage ja ganz klar. Bochum hängt auch nach 2 Siegen in Folge noch unten drin. Und Leverkusen will die perfekte Saison veredeln. Wir alle wissen, dass letzte Bundesligaspiel, das Bayer Leverkusen vor ziemlich genau einem Jahr verloren hat, war ausgerechnet das in Bochum. Das war allerdings auch der einzige Bochumer Sieg aus den letzten 9 Bundesliga-Duellen gegen Leverkusen. Sollte man sich demzufolge aus Bochumer Sicht dann vielleicht doch nicht eher so richtig viele Hoffnungen auf, ich sag mal, 1 bis 3 Punkte machen?
Also ich weiß, ich war ja im Ruhrgebiet auch vergangene Woche. Ich glaube, die Bochumer dass die Bochumer wirklich glauben, dass sie dieser eine Stolperstein sind. Also nicht die AS Rom, nicht Eintracht Frankfurt wie vor einer Woche, sondern der kleine VfL Bochum, der jetzt wieder schnuppert nach diesen 2 Siegen gegen Hoffenheim und gegen Union. Es hat mir ein Freund aus Bochum geschrieben, direkt nach dem Abpfiff in Köpenick, hat er geschrieben, ob Leverkusen schon weiß, dass Bochum der Stolperstein ist. Und ich denke so, ja, kann man alles so erfinden und erzählen und es wäre auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber am Ende ist es Bayer Leverkusen eine Mannschaft, die sich in dieser Saison nur noch an sich selber messen muss und nur noch an sich selber misst. Nämlich nur noch an sich und der eigenen Möglichkeit, etwas Historisches zu schaffen, dass du wahrscheinlich, also dem wirst du wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren nie wieder so nahe kommen. Und ich glaube, eine Mannschaft, die angeführt ist von Granit Xhaka, wie ernst der noch in die Kamera guckt, nach einem 5-1 gegen Eintracht Frankfurt, und sich nicht nur freut, sondern sagt, das war wichtig, weil wir wollen diese ungeschlagene Saison, wir wollen diese goldene Schale, auch wenn es die vielleicht gar nicht gibt, aber wir wollen diese goldene Schale für uns. Und ich glaube, am Ende ist die Qualität von Leverkusen selbst mit dem zweiten Anzug so hoch und der Wille, diese historische Chance zu ergreifen, so groß, dass auch die Bochumer sie nicht stoppen können. Und wenn am Ende es ein 2-2 wird, können ja beide gut damit leben.
Und man darf ja nicht vergessen, ne? Ich glaube, der Ausgang dieser Partie hängt auch maßgeblich mit dem Ausgang von Mainz 05 gegen Borussia Dortmund zusammen. Weil, wenn die Dortmunder gewinnen, dann ist Bochum sicher in der Liga. Dann haben sie den Klassenerhalt sicher und können nicht mehr absteigen. Das heißt, da auch wieder diese emotionalen Zustände, die, glaube ich, dieses Spiel bestimmen könnten, wenn Bochum den Klassenerhalt schon sicher hat, dann können sie natürlich befreit aufspielen. Dann haben sie gar nichts mehr zu verlieren. Dann haben sie eben auch nicht diesen ungeschlagenen Nimbus in der Bundesliga als Laster, wie Bayer Leverkusen es dann eventuell hat. Ne? Also auch da ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr abhängig davon, ob Borussia Dortmund gegen Mainz 05 gewinnt und dann ist es eventuell auch einfach nur ein Partyspiel.
Ja, so eine Karnevalsparty, so ein 3-3, weil beide einfach Bock haben und hinten auch mal durch. Genau. Und Riemann sagt sich, ach komm, ob der jetzt reingeht, Ich habe eh noch 0,9 ja. Restpromille von gestern Abend. So, das kann ich mir gut vorstellen. So ein schönes West-Derby, was einfach viele, viele geile Szenen und schöne Tore generiert. Das wäre doch für alle das Beste. Und am Ende geht es unentschieden aus. Bochum ist fest in der Liga mit diesem Unentschieden. Und Bayer Leverkusen ist am Ende nur noch einen Schritt von der goldenen Schale entfernt.
Krass. Auf jeden Fall steckt dann doch noch am 33. Spieltag was drin. Vielleicht ja auch in den restlichen Partien am Wochenende. Schaut selber, ob ihr Lust habt auf Augsburg gegen Stuttgart, auf Leipzig gegen Bremen. Der SC Freiburg spielt gegen Heidenheim, Darmstadt 98, auf seiner Abschiedstournee gegen Hoffenheim. Und die Bayern haben es mit dem VfL Wolfsburg zu tun.
In der zweiten sieht man besser.
Auch in Liga 2 rücken die Entscheidungen immer näher. Holstein Kiel und St. Pauli können an diesem Wochenende zusammen aufsteigen. Kiel empfängt morgen Abend an der Förde Fortuna Düsseldorf und wäre bereits mit einem Unentschieden sicher aufgestiegen. Bei einem Sieg der Kieler wäre auch St. Pauli der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Die Kiezkicker spielen erst am Sonntag, dann gegen Absteiger VfL Osnabrück. Auch der HSV macht sich weiter Hoffnung auf einen Aufstieg. Die Hamburger sind heute Abend zu Gast beim SC Paderborn und können zumindest für eine Nacht bis auf einen Punkt an Düsseldorf heranrücken. So, Lukas, zweite Liga, ich weiß, du redest nicht gern drüber, aber deine Hertha hat mit dem Abstiegskampf beziehungsweise mit dem Aufstiegskampf da oben nichts mehr zu tun. Deshalb kannst du jetzt ganz objektiv auf die Szenerie blicken. Was ist deine Prognose für das Finale in Liga 2?
Erstmal bin ich total entspannt, weil, wie bereits gesagt, bereits erwähnt, habe ich vor der Saison gesagt, diese Hertha wird Achter und ich sehe mich da bestätigt. Und alles, was hinter uns und vor uns passiert, gucke ich mir natürlich an. Ich muss aber rein aus subjektiven Gründen sagen, Düsseldorf muss diesen dritten Platz um jeden Preis verteidigen, weil das Relegationshinspiel ist meines Wissens nach am 23.05. Und da lese ich in Hamburg und du moderierst das. Und wir können uns das gar nicht leisten, gegen eine Relegation des HSV anzuarbeiten. Deshalb muss Düsseldorf das schaffen. Und natürlich fände ich es als Hertha-Fan wiederum, jetzt sind wir wieder bei der ersten Liga, total geil, wenn die Unioner noch in die Relegation rutschen und am Ende hast du Berlin gegen Düsseldorf, wie vor 12 Jahren, als Hertha mit Otto Rehhagel gegen Düsseldorf antreten musste, als da mit Platzsturm, mit dem ganzen Wahnsinn. Da möchte ich mal gucken, wie die Unioner damit umgehen, wie sie dann mit Düsseldorf zurechtkommen. Und ich würde es aber den Düsseldorfern übrigens, jetzt mal ganz ohne Flachs, nach dieser Rückrunde, die wirklich großartig war, total gönnen. Die gehören auf diesen Relegationsplatz. Ob sie zwingend in die erste Liga gehören, das wage ich zu bezweifeln. Bei den anderen beiden finde ich, also Kiel und St. Pauli, finde ich, ist es stets völlig außer Frage. Gab lang nicht mehr ein Duo, was so sehr auch den Aufstieg verdient hatte, was das Spielerische angeht. Ich durfte mir ja St. Pauli Hertha einmal in Hamburg und dann noch einmal in Berlin angucken. Das waren extrem dominante Spiele. St. Pauli, total verdienter Erstliga-Aufsteiger und Holstein Kiel mit Louis Holtby, so dass ehemaliger Hamburger hochgeht, ehemaliger HSVer, alles gut. Also ich denke, die sollten das am Wochenende klar machen und ich denke, es wird am Ende auch so bleiben. Also St. Pauli, Kiel, Düsseldorf, das ist so die Dreifaltigkeit der zweiten Liga. Oder siehst du das anders, Lena?
Ja, Düsseldorf nervt mich.
Gut, perfekt.
Also nervt mich halt einfach.
Weil du Kölnerin bist.
Vielleicht auch an meinem ersten Spieltags... Nein, liegt gar nicht daran, sondern liegt daran, dass ich ein erstes Spieltagerlebnis hatte, wo die Hertha nach Düsseldorf reiste und ich auf dem Weg zum Stadion angespuckt wurde. Seitdem habe ich diesen Verein und diese Fans und dieses Stadion und alles sehr gefressen.
So
und
hast du Max Kruse kennengelernt.
Und... ja, genau. Aber ja, der FC St. Pauli spielt den besten Fußball. Der beste Fußball gehört in die erste Liga. Holstein Kiel, saisonübergreifend und eben nicht nur auf die Rückserie bezogen, auch einfach konstant abgeliefert. Und von daher wäre das für mich auch ein verdienter Aufsteiger. Und ich hätte lieber den HSV in der Relegation als Fortuna Düsseldorf, sage ich ganz ehrlich. Und fände ich irgendwie toll. Und dann wäre es doch auch eine schöne Geschichte, wenn dann es so kommen sollte, dass Union doch irgendwie noch auf den Relegationsplatz rutscht. Dann trifft Steffen Baumgart eben nicht auf die Kölner, aber auf seine Unioner. Und das fände ich dann irgendwie auch wieder eine schöne Geschichte.
Die ihn ja übrigens hinter vorgehaltener Hand, die ihn ja nicht haben wollten. Weil obwohl er ehemaliger Stürmer von Union ist, es gibt wohl Animositäten in Köpenick zu Steffen Baumgart. Den finden die, und jetzt halte ich fest, obwohl sie ja der Kultclub sind im Osten Berlins, fanden sie den immer zu kultig in seinem Auftreten. Also auch das finde ich, wenn der Kultclub auf den Kulttrainer trifft, ist natürlich ist eine gewisse Brisanz, fände ich auch ganz geil. Muss ich dir zustimmen.
Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Hertha blicken, wenn du schon hier bist, wie fällt dein Saisonfazit aus?
Eigentlich ganz okay, aber weil es jetzt gerade gegen Kaiserslautern geht, muss man sagen, hätte sich Pal Dardai nicht einfach auch in diesem Spiel, in dem Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern, die damals auch schon im Abstiegskampf waren in der zweiten Liga, dieses Experiment mit der Dreierkette einfach sparen können, weil ich trauere dem wirklich hinterher. Ich gönne den Lauterern ihren Pokalfinalmoment, aber es war selten so einfach gewesen, dass auch Hertha zumindest ins Halbfinale oder am Ende ins Finale eingezogen wäre, hätte man gegen Kaiserslautern einfach eine normale Heimspielleistung abgerufen. Du warst oft genug mit mir im Stadion. Die Heimspiele waren oft Festtage gegen Hansa, gegen Fürth. Es waren tolle Spiele.
Schalke,
große Offensivleistung der Hertha. Warum kriegt man 3 Tore gegen einen Abstiegskandidaten Kaiserslautern? Da ist für mich noch eine Rechnung offen, auch wenn es für Hertha um nichts mehr geht. Auch wenn Rehse vielleicht im Sommer abhaut, aber ich erwarte, dass wir mit einer Viererkette und einer vernünftigen Taktik am Wochenende Kaiserslautern mit mindestens 3 bis 4 Toren aus diesem Stadion schießen, um zumindest die Scharte so ein bisschen auszuwetzen.
Wenn nicht, kettet sich Lukas Vogelsang so lange an die Geschäftsstelle, bis Pal Dardai dafür bestraft wird.
Bis Andi Bremer exhumiert wird.
Das ist genau so. Hast du denn wenigstens Hoffnung für die kommende Saison?
Boah, da müsste man eine Sondersendung zu machen. Das hängt wirklich viel damit zusammen, wie der Kader zusammengehalten wird. Ich muss aber trotzdem nochmal sagen, weil das gerade ja auch als Video bei uns auf Instagram viel abgerufen wurde. Ich hatte selten so viel Spaß als Herr Thaner in den letzten 10, 15 Jahren wie in dieser Zweitligasaison. Also die zweite Liga als Produkt, die zweite Liga als Erfahrung hat unglaublich viel Spaß gemacht. Auch wegen Gegnern wie Kaiserslautern, wenn dann die Fanlager in die Hauptstadt einreiten, wenn du Gegner hast wie Magdeburg mit ihrer Choreo, die Schalker, den KSC, die Nürnberger. Das waren ganz, ganz viele fantastische Heimspiele und es hat großen Spaß gemacht. Also ich habe diese Zweitligasaison, auch wenn sie am Ende vielleicht auf Platz 8 endet, sehr, sehr genossen und freue mich jetzt am Samstag auf einen letzten großen Festtag, ausgerechnet gegen den anderen großen Traditionsclub und Mitaufsteiger von 97, Kaiserslautern, die natürlich mit Bock nach Berlin kommen, weil es für sie ja auch eine Generalprobe ist für das Spiel in Leverkusen. Dann wissen sie schon mal, wie es ist, wenn man 5 Gegentore bekommt.
Ein Schuss, ein Tor, die Werbung.
Wir begrüßen einen alten Bekannten, nämlich Jobrad. Hello again, sc.jobrad.org. Das ist eure Adresse für Nachhaltigkeit, für Mobilität, für Fahrräder, Lena, für einfach individuell, ich sag mal, die Mobilitätswende selber zu machen.
Ja, und vielleicht ist dem einen oder anderen Jobrad auch schon mal ins Auge gesprungen, denn Jobrad ist Hauptsponsor des SC Freiburg. Also 2 Freiburger Originale sind da zusammengekommen und sind schon lange Profis in Sachen Nachhaltigkeit. Und du kannst dir bei Jobrad eben dein Traumrad als Dienstrad aussuchen und dabei echtes Geld sparen. Alle Infos findest du bei deinem Arbeitgeber oder eben auf sc.jobrad.org. Und ich sag mal so, du kannst dann eben dieses Jobrad aber nicht nur auf dem Weg zur Arbeit nutzen. Nein, du kannst es natürlich auch in deiner Freizeit nutzen. Du kannst damit irgendwie deine Gesundheit auf Vordermann bringen. Du kannst dich fitter machen, Ausdauertraining.
Ins Stadion fahren.
Und ich sag mal so, wir haben ja schon das ein oder andere Mal hier über Christian Streich gesprochen. Ich habe gesagt, er ist so ein bisschen der glitzernde Panini-Sticker in der Trainerwelt des modernen Fußballs. Und er ist auch Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Denn er nutzt sein Fahrrad Fahrrad ziemlich häufig, nicht nur um irgendwie zum Training zu fahren, sondern tatsächlich nimmt er das auch teilweise mit auf Auswärtsfahrten, um dann irgendwie ja die jeweilige Stadt dann mit dem Rad zu erkunden. Also auch Christian Streich ist in dieser Sache Vorreiter und wir unterstützen natürlich die Mobilitätswende und das Thema Nachhaltigkeit und deshalb freuen wir uns sehr, dass Jobrad unser neuer Partner ist und von daher fühlt euch animiert dazu, da einfach mal vorbeizuschauen auf sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen, einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll.
Fantastisch.
MML Family.
Nachspielzeiten. Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Lukas, du hast wieder abgeliefert und vor knapp 2 Wochen ist dein neues Buch erschienen. Aktuell bist du ja mit deinem Werk auf Lesereise, bist viel unterwegs, heute Abend zum Beispiel in Köln. Und du hast für die Nachspielzeiten Paul Gascoigne und Vinnie Jones in England getroffen, warst mit Mehmet Scholl in München und bei Rehagels rechter Hand in Thessaloniki. Welche Begegnung ist dir denn besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Ich glaube, weil ich frisch aus Stuttgart komme, ist es schon so, dieses Treffen mit Yannis Topalidis, dem Übersetzer und Co-Trainer von Otto Rehagel vor 20 Jahren, beim Wunder von Lissabon, diesem Europameistertitel der Griechen, was, glaube ich, bis heute die größte Außenseiter-Underdog-Geschichte in der größte Underdog-Geschichte in der Fußballgeschichte ist. Also mir fällt ad hoc einfach nichts Größeres ein, als dass diese Griechen nach Portugal fliegen und dort Europameister werden. Und man kennt das halt immer als so eine fast schon eingedeutschte Geschichte. Unser Otto. Unser Rehakles. Ja, auch der Begriff ja eine Erfindung der Bild-Zeitung und nicht eine Erfindung der griechischen Presse. Und man kennt das immer so als Otto-Geschichte. Der deutsche Trainer kommt und revolutioniert den Fußball in Griechenland. Aber das alles wäre unmöglich gewesen, ohne diesen in Stuttgart geborenen Deutsch-Griechen, dem es ja nicht nur gelungen ist, das Deutsch von Rehagel, sondern Rehagel selbst ins Griechische zu transportieren. Er sagte mal, er hat das mit Zuckerguss überzogen. Also ein kleines Beispiel, wenn Rehagel wieder gesagt hat, meine Herren, also immer so hochtrabend, gleich so staatstragend, hat er da immer draus gemacht, Mupaida, meine Kinder oder meine Söhne. Mhm. Und das ist halt Topalidis. Und den zu treffen und diese Geschichte aus seiner Sicht einmal zu hören, waren für mich wirklich fantastische 2 Tage und ist auch ein sehr emotionales Kapitel. Ich habe es jetzt gemerkt, weil ich es in Stuttgart gelesen habe, sozusagen in seinem Heimatort, in seiner Heimatstadt und die Stuttgarter das auch sehr bewegt gespiegelt haben, die gesagt haben, danke, dass du diese Geschichte wieder zurück nach Stuttgart gebracht hast.
Du hast ja gerade gesagt, Lesetour, bist unterwegs, da bekommt man ja auch ungefiltert so Reaktionen des Publikums, ne? Kannst du sagen, welches Kapitel bislang so am besten ankommt?
Naja, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Also entweder hast du die Geschichten, wo du eine eingebaute Lachgarantie hast. Also das ist natürlich immer Ayrton und Thorsten Legert im Dschungelcamp. Das ist automatisch. Also Thorsten Legert, der ja auf die Frage, wie schlimm die Verletzung war, geantwortet hat, es war nur eine Struktur. Oder Ayrton, der ja auch ein Zitate-Monster ist, die haben natürlich geliefert. Und das ist dann, das ist dann automatisch etwas, wo du eine Menge oder einen Raum von 120, 150 Leuten sofort hinter dir hast, weil gelacht wird. Das funktioniert automatisch und sehr, sehr gut. Ähnliches auch bei Tim Wiese. Also wenn du da jetzt, weil es ja gerade, es hat ja diese Woche Jahrestag gehabt, es war ja 15 Jahre Papierkugel am 7. Mai und es war aber auch 16 Jahre Kung-Fu-Wiese gegen Ivica Olic. Es war auf den Tag genau ein Jahr davor und diese Geschichten funktionieren aus sich selbst heraus, weil sie einfach absurde Zitate generieren, wenn Tim Wiese zum Beispiel sagt, bin mir keiner Schuld bewusst, Ivica Olic ist doch in mich reingerannt. Er trifft mich doch zuerst, obwohl man sieht, wie er ihn so auf 1,80 Meter mit den Stollen direkt ins Schlüsselbein trifft. Aber so diese kleineren emotionalen Geschichten, also Mehmet Scholl, auch als jemand, der irgendwie ja mit der Nationalmannschaft nie warm geworden ist, obwohl er Europameister werden konnte 1996 oder eben Topalidis, funktionieren auch, weil die Leute es auch sehr, sehr schätzen, diese etwas leiseren Töne oder diese leiseren Geschichten und wirklich dieses, wo es dann auf so eine gute Art und Weise menschelt, das wird oft gutiert. Das merke ich dann. Da ist dann zwar Ruhe im Raum und ich muss als Autor, der ja auch gerne sehr rampensäuig auftritt, muss ich diese Stille dann auch mal aushalten, weil die ist nie Kritik, sondern sie ist eigentlich Würdigung, weil die Leute zuhören und sagen, am Ende hat mich das auch emotional abgeholt.
Das kann ich insofern nur nachempfinden bzw. unterstreichen, denn ich war ja bei deiner Buchpremiere in Berlin im Saal in der ersten Reihe, war sozusagen dein kleiner Cheerleader vorne. Und du wirst auch an den unterschiedlichen Reaktionen von mir gemerkt haben, dass dieses Buch eben nicht nur eine Emotion beinhaltet, sondern eine ganze Klaviatur von Emotionen. Und das ist irgendwie für mich Sinnbild für den Fußball, warum wir den Fußball doch alle so lieben, weil er uns Spaß bringt, aber weil er uns auch emotionalisiert, auf der einen Seite irgendwie zum Lachen bringen kann, aber auch traurig machen kann. Und ich finde, all das ist vereint in deinem Buch mit dem fantastischen Titel Nachspielzeiten. Und die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt über die Nachspielzeiten sprechen, gibt es denn dann auch bald das nächste Buch mit Elfmeterschießen und Verlängerung?
Genau, Verlängerung ist lustig, dass mir hing das auch im Kopf und das wollte genau den Gag machen. Das heißt bestimmt dann Verlängerung und Elfmeterschießen.
Ja, und ich kann schon sagen, wenn ich es schreiben würde jemals, habe ich schon zwei Figuren mir rausgesucht, nämlich Mario Balotelli und Wolfgang Rolf. Allein Wolfgang Rolf deshalb, weil ich ein Kapitel schreiben will, was Generation Rolf heißt. Und Balotelli, weil Balotelli genau das vereint, was auch in vielen anderen Geschichten in dem jetzigen Buch ist, nämlich wo Fußball Gesellschaft und Popkultur wird. Also wo auch das Politische mit hineinstrahlt, das Gesellschaftliche, der Pop, da finde ich es am spannendsten, wenn der Fußball den Fußball auch verlässt, um sich selbst zu kommentieren, um mehr zu erzählen als nur das Spiel. Das reizt mich am meisten und deswegen reizt mich auch immer die Lesung, weil man da auch mal abschweifen kann, auch mal so wirklich einen Sidestep machen kann, auf einen Umweg gehen kann und sagen, hier, guck mal, da ist auch sehr viel Gesellschaft, da ist sehr viel wir selbst drin und eben nicht nur der Fußball an sich.
Wir haben hemmungslos überzogen, deswegen wollen wir natürlich aber trotzdem nicht rausgehen ohne die Info, dass es die Nachspielzeiten überall im Handel gibt. Den Link zum Buch findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes und gleiches gilt dann eben auch für die Lesereise. Da gibt es nämlich noch ein paar Tickets, zum Beispiel heute Abend, wir haben es eben angesprochen, heute Abend in Köln. In Essen gibt es ebenfalls Tickets, das ist am 14.05. und in Mannheim am 17.05. in der Thalia.
Genau. Und für mich zwei ganz, ganz wichtige Termine. 20.05. in Münster mit Henning Wähland zusammen. Da gibt es auch noch Restkarten. Und ich konnte einen sehr guten Freund für eine Lesung gewinnen. Am 23.05. in Hamburg im Haus 73 wird mich Mike Nöcker begleiten auf die Bühne. Da freue ich mich besonders drauf, dass wir das zusammen machen. In der Hoffnung, dass der HSV nicht in die Relegation kommt. Es ist mir egal, was Lena sagt. Sie mag auf fachlicher Ebene komplett recht haben und die Düsseldorfer nerven. Aber ich möchte nicht gegen die Relegation des HSV anlesen. Und dann gibt's am 26. noch das Frühschoppen ab 12 Uhr morgens im Poststadion in Berlin. Das sind so die nächsten Termine. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
22. Mai in Bremen haben wir noch vergessen, aber du bist natürlich immer ein gern gesehener Gast. Insofern schön, dass du da warst. Wir hören uns Anfang der Woche, wahrscheinlich Montag, wieder zu einer neuen Folge Fußball MML. Und bis dahin würde ich mal sagen, genießen wir jetzt alle das Fußballwochenende, oder?
So sieht's aus.
Also heute Abend direkt das Schwabenderby. Fantastisch.
Montag werden wir natürlich über alles sprechen. Und darauf und darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Und das waren für euch heute Lukas Vogelsang, Lena Kassel,
Don't Mention ihre Stimme und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.